Die IT-Woche. Ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels.
Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Die Schweiz hat einen Komplex mit IT-Projekten. Der dies sagt, ist Professor für Informatik. Und der Hintergrund ist ein parlamentarischer Vorstoß, der verlangt, dass die Schweiz eine eigene digitale Infrastruktur aufbaue. Nicht nur die Schweiz hat ein Problem mit Ransomware. Das jüngste Opfer ist die Gemeinde Montereux. Die Schweizer IT-Branche boomt. Doch was müssen IT-Dienstleister jetzt tun, um vom Wachstum zu profitieren? Wo sollen sie investieren und wo lauern Gefahren? Antworten haben die gescheiten Analysten von Canalys. Zum Schluss wird es eher unappetitlich. Es geht um Clearview. Die US-Firma sammelt Milliarden von privaten Fotos von Facebook und Co. und verkauft sie an die Polizei. Kritik und Proteste von Datenschützern haben bis jetzt nicht viel genützt. Wirklich? Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diesen Podcast war Donnerstag, der 14. Oktober 2021 um 18 Uhr. Digitale Souveränität, das ist das Stichwort zu unserem ersten Beitrag. Die Schweiz soll eine eigene digitale Infrastruktur aufbauen. Dies verlangt eine neue, breit abgestützte parlamentarische Initiative, die Ende September eingereicht worden ist. Im Hintergrund steht der umstrittene Entscheid des Bundesrats, bei den Public Clouds auf Microsoft, Oracle, IBM, Alibaba oder AWS zu setzen. Philipp Anz verfolgt das Thema schon seit längerem. Philipp, wer steht hinter der Initiative und was will sie?
Eingereicht wurde die Initiative von Isabelle Moret, das ist eine FDP-Nationalrätin aus dem Kanton Waadt. Sie ist aber, die Initiative, parlamentarische Initiative ist sehr breit abgestützt, also 21 Nationalräte und Nationalrätinnen haben sie mit unterzeichnet, einzig die SVP ist aus dem Parteispektrum bis jetzt noch nicht vertreten. Die Initiative verlangt vom Bundesrat, dass er die Gesetzgebung anzupassen hat, und zwar in Zusammenarbeit mit Kantonen, mit den Hochschulen, Forschungsinstituten und Schweizer Unternehmen soll er dafür sorgen, dass eine hoheitliche, souveräne digitale Infrastruktur geschaffen wird. Und damit soll die Cybersecurity und die Souveränität der Schweiz gestärkt werden.
Und was ist eine souveräne Infrastruktur? Basically ist das ja einfach eine eigene Cloud. Oder ist da mehr?
Dazu gehört Cloud, das ist ja auch der Auslöser, also dass das Ganze eigentlich ins Rollen gekommen ist, wie du das erwähnt hast, diese Public Cloud-Vergabe des Bundes. Das muss aber nicht nur Cloud-Dienste betreffen, das kann natürlich weitergehen Richtung EID, E-Government-Angelegenheiten. Wo werden diese Daten gespeichert, verwendet und gehostet?
Sehr wahrscheinlich auch eigene Technologie für die Verschlüsselung.
Genau, das ist das
Management der Identitäten,
oder? Dass das in Zusammenarbeit mit den erwähnten Institutionen und Unternehmen entwickelt und geschaffen wird.
Und diese Initiative, ist das vor allem eine Sache aus der Romandie oder hat es auch Deutschschweizer dabei?
Es hat auch Deutschschweizer dabei. Ja. Wobei der Anstoß sicher aus der Romandie kam. Isabelle Moron ist eine Vertreterin aus der Romandie. Und da gibt es ja auch bereits ein Komitee, das sich vorher gegründet hat, ebenfalls in der Romandie, das ausgehend von der Cloud-Diskussion eben auch in dieselbe Richtung zielt und eine Volksinitiative lancieren will mit eigentlich demselben Inhalt wie die parlamentarische Initiative, dass in der Verfassung ein neuer Artikel geschaffen werden soll, der diese digitale Souveränität vorschreibt.
Und wie wird es jetzt weitergehen? Gibt es da einen Zeitrahmen? Weiß man
Wie sich
das weiterentwickelt wird. Bis wann muss der Bundesrat da antworten und Vorschläge machen oder das Parlament entscheiden?
Ich habe mich länger mit Fatih Derde unterhalten, der ebenfalls aus dem Kanton Waadt kommt, ehemaliger FDP-Nationalrat ist und sehr eine tragende Rolle in diesem Komitee spielt. Er sagt, dass nun im dritten Quartal 2022 die zuständige Nationalratskommission sich mit der parlamentarischen Initiative beschäftigen muss und wird und dass man dann eigentlich innerhalb von den nächsten 2 Jahren mit der Diskussion und den Entscheidungen dazu rechnen kann. Die Volksinitiative mit demselben Inhalt und ähnlicher Stoßrichtung ist im Moment, es gibt einen ersten Entwurftext, das wird noch juristisch überprüft und diese soll dann zur Prüfung eingereicht werden, Anfang 2022 und danach lanciert werden. Volksinitiative dauert aber sicher länger als die parlamentarische Initiative, von dem her ist das eigentlich das wichtigere oder das mächtigere Instrument im Moment. Derde sagt auch, dass sie jetzt eine dreigleisige Strategie fahren mit der parlamentarischen Initiative, der Volksinitiative plus ein drittes Standbein wird noch aufgebaut. Darum will er sich vornehmlich kümmern und zwar soll in den Kantonen Waadt und Genf ein Konsortium gegründet werden rund um das internationale Genf, wie er es nennt. Und dort sollen sich nun Institutionen und Unternehmen einklinken, um Vorschläge und Ideen für den Aufbau einer solchen digitalen Struktur zu schaffen und zu
entwickeln. Also der will nicht abwarten, bis die parlamentarischen Mühlen gemahlen haben, oder? Weil das kann ja noch Jahre gehen, wenn die Initiative bis es vors Volk kommt, 3 Jahre, und dann muss ein Gesetz gemacht werden, das kommt wieder in die Vernehmlassung. Also wir reden da von 5 oder 8 Jahren, bis konkret etwas umgesetzt sein wird. Er will nicht warten und schon mal im Raum Genf etwas aufbauen.
Er will etwas aufbauen, einerseits, um das natürlich eben, sagen wir, mehr Druck aufzubauen und zu beschleunigen. Er sagt aber auch, der Bund sage einfach immer, er könne das selber nicht, er sei da nicht fähig dazu oder wie auch immer und deshalb müsse man von außen nun dem Bund beweisen, dass es machbar ist und dem quasi schon pfannfertige Vorschläge präsentieren. Etwas Ähnliches sagt auch Jean-Henri Morin, der ist IT-Professor an der Universität Genf und ebenfalls Mitglied des Komitees und er sagte einen relativ traurigen Satz, seit Jahrzehnten hat unser Land einen großen Komplex mit IT-Projekten.
Bei mir im Podcast-Studio sitzt Chefredaktor Reto Vogt. Das Thema Ransomware beschäftigt die Schweiz auch diesen Herbst anhaltend. Nachdem im Mai die Gemeinde Roll angegriffen wurde, hat es nun Montreux getroffen. Reto, du hast die Story gemacht. Was ist passiert?
Am vergangenen Wochenende ist die Gemeinde Montreux, auch im Kanton Waadt wie Roll, von Hackern angegriffen worden und es wurde relativ schnell kommuniziert, was passiert ist, nämlich dass keine Daten gestohlen oder nicht viele Daten gestohlen worden sind und auch keine Lösegeldforderung eingetroffen war bis zu dem Zeitpunkt.
Jetzt, die Kommunikation der Gemeindeverwaltung von Roll war ja vorbildlich schlecht. Wirklich ein Vorbild dafür, wie man es nicht machen soll. Man hat den erfolgreichen Angriff zuerst verschwiegen, danach versucht, ihn kleinzureden. Hat es Montreux nun besser gemacht, deiner Einschätzung nach?
Montreux hat ja nicht selbst kommuniziert, sondern durch seinen Sicherheitsdienstleister Riviera und die haben das relativ gut und transparent und schnell gemacht tatsächlich, ja. Obwohl sie selber auch betroffen waren.
Weil dieser Dienstleister angegriffen worden ist, waren ja auch weitere Gemeinden betroffen, oder?
Genau, es waren 2 weitere Gemeinden betroffen, die Gemeinde Villeneuve und die Gemeinde Veto und es gehören noch 7 weitere Gemeinden zu diesem Dienstleister, der von ihm betreut wird. Aber ob diese Gemeinden betroffen sind oder ob da was passiert ist, das weiß man bis heute nicht.
Also ich denke, das Beispiel Montreux zeigt einfach, wie relevant diese Ransomware-Geschichte ist. Das ist die Sicherheit der IT-Infrastrukturen ist immer noch nicht gesichert.
Genau, die ist nicht so, wie sie sein sollte und gerade so kleine bis mittelgroße Gemeinden stehen offenbar im Fokus von den Angreifern und die müssen sich dringend in Zusammenarbeit mit den großen Städten, mit Beratern vom Bund und Kanton zusammentun und für ihre Sicherheit sorgen, auch für die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen natürlich auch.
Letzte Woche habe ich mit Katharina Jochum über die Erkenntnisse aus dem Canalis Channels Forum gesprochen. Das jährliche Forum ist sozusagen das Stell-Dich-Ein der Hersteller, Distributoren und IT-Dienstleister. An dem Forum werden die Channel-Partner der Hersteller und Distis mit guten Ratschlägen richtiggehend eingedeckt. Was sind die Services der erfolgreichen IT-Dienstleister der Zukunft? Und in welche Kompetenzen muss er jetzt investieren? Katharina Jochum hat die Antworten. Katharina, das Managed Services, den Weg zum Erfolg pflastern, ist ein alter Hut in der Dienstleisterszene. Ist das immer noch so? Ist das noch interessant?
Ja, der alte Hut, da könntest du recht haben. Ich habe bei uns im Archiv gesucht und du warst ja schon einige Mal bei meinem Canalis Forum und ich habe bis der älteste, den ich gefunden habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber zumindest 2014 hast du schon über Managed Services geschrieben und wie wichtig diese dann für den Channel sind. Also wir nähern uns hier bald der Dekadengrenze. Und ja, darum wissen wir es, Managed Services sind wichtig, aber die Marktforscher sehen hier nach wie vor riesige Möglichkeiten für die Channel Player.
Also das Wachstum ist noch nicht vorbei.
Auf jeden Fall. Alles, was mit Infrastruktur zu tun hat, genauer gesagt, diese zu planen, managen, monitoren und zu sichern, hier werde es noch jahrelang Wachstum geben, ja.
Und in welche Kompetenzen sollen die IT-Dienstleister, denen man früher Reseller sagte, aber das sagt man nicht mehr, sollen die IT-Dienstleister jetzt investieren? Wo soll ihr Geld hingehen?
Das ist natürlich eine große Frage. Es sind natürlich die ganz bekannten Bereiche wie Security, Workplace, Integrations- und Cloud-Know-how stehen hier natürlich ganz oben auf der Liste. Ein Thema, das viel Platz bekommen hat am Forum, war Daten und Datenanalyse. Datenkompetenzen seien sehr relevant für den Channel und würden auch immer wichtiger. Die Dienstleister sollen auf Predictive Analytics setzen und Kundendaten, die Daten von all ihren Kunden nutzen, um neue Lösungen zu entwickeln und anzubieten.
Also da geht es zum Beispiel um Netzwerke. Das ist ja auch ein Thema, das Cisco sehr propagiert, dass man die Stabilität und Performance der Netzwerke durch Datenanalyse voraussehen kann und da den Kunden sagen kann, ja, hier musst du noch einen Load Balancer hintun oder so.
Genau, ja, und eben nicht nur die Daten von einem Kunden, sondern eben vom ganzen Ökosystem. Auch HP hat vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, ein neues Partnerprogramm eingeführt. Und auch dort ist das Thema Datenanalyse ein wichtiges Ziel, sei es, basierend auf Analytics eben Einblicke in den Markt zu erhalten und so neue Angebote entwickeln zu können.
Die Canalis-Leute wagen sich ja auch immer wieder an politische Themen, an gesellschaftliche Themen, auch dieses Jahr.
Ja, das darf man sicher so sagen. Das Thema Nachhaltigkeit hat ganz viel Platz bekommen. Für Kunden werde das immer relevanter. Man hat es jetzt schon einige Jahre, sieht man es bei den großen Herstellern oder auch bei den Hyperscalern. Amazon, Microsoft und Google haben für ihre Cloud-Rechenzentren schon diverse Nachhaltigkeitsziele gesetzt und kommunizieren die auch ganz brav. Die Motivation sei nun dahingestellt von den Anbietern oder auch von den Kunden, aber Canalis ist sicher, dass die Partner hier mitziehen müssen und dadurch deutliche Wettbewerbsvorteile erzielen könnten. Maßnahmen wie zum Beispiel, dass ein Channel-Partner eine Elektroauto-Flotte einführen soll für das Support-Team.
Die Flotte zu ersetzen, die Autoflotte zu ersetzen, das ist nicht so eine kleine Sache. Also wenn ich denke, wie viele tausend Autos für Swisscom oder Swisspro herumfahren, das sind dann doch rechte Investitionen.
Ja, ich denke auch, eine Autoflotte wird man sicher nicht von heute auf morgen ersetzen wollen.
Jetzt an dem Canalis Forum wird die Welt der Channel Partner ja immer in rosigsten Farben gemalt. Die Vendors und Distributoren, die sprechen die ganze Zeit von huge opportunities, also riesiges Geld liegt nur auf der Straße, wenn man ihnen zuhört. So einfach ist es aber nicht, oder? Es gibt auch Herausforderungen.
Genau, ja. Die huge opportunities standen tatsächlich definitiv im Vordergrund, aber die Herausforderungen fanden natürlich auch ein bisschen Platz. Eine Herausforderung ist und bleibt das Fachkräftethema. Das ist ein Evergreen. Es geht darum, die richtigen Leute zu finden, die zu halten, intern weiterzubilden. Wenn man hier auch nochmal den politischen Ecken aufgreifen möchte, geht es hier auch um Diversity und Inclusion. Canalis ist sicher, wer hier keine Fortschritte erzielt, wer sein Team nicht ein bisschen besser durchmischt, diverser macht, wird einen Nachteil haben in Zukunft. Ein anderes Thema oder Problem für die Channel-Partner ist die Geschwindigkeit. Bei den Kunden herrsche immer mehr eine Alles-Jetzt-Sofort-Haltung, ein On-Demand-Gedanke. Das Problem ist hier dann nicht nur die Lieferkette oder Nachschubprobleme, sondern auch einfach Projekte, die sich schlicht und einfach nicht von heute auf morgen umsetzen lassen können. Die Channel-Partner, Dienstleister müssen hier mit ihren Kunden kommunizieren können, um Geduld bitten. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass ein Vertrauensverhältnis bestehen muss. Wenn der Kunde nicht glaubt, dass das eben Zeit braucht, könne es sein, dass er sich natürlich nach anderen Partnern umschaut.
Darf ich noch einen kleinen Werbespot in eigener Sache anhängen?
Immer, Christoph.
Am 4. November haben wir ja unseren Channels Apero, der Inside Channels Apero, als Schlussstück über das Inside Channels Forum. Und an diesem Apero kann ich euch versprechen, werden wir ganz kurz, aber prägnant auch zum Thema Nachhaltigkeit und Energie etwas zu sagen haben. Das Ding findet am 4. November abends in Aarau statt. Eingeladen sind nur VIP-Gäste. Wer unbedingt so ein VIP-Ticket haben möchte, kann sich bei mir oder bei Katharina oder bei Reto, unserem Chefredaktor, melden. Wir können dann vielleicht weiterhelfen. Das US-Unternehmen Clearview sorgte letztes Jahr weltweit für Schlagzeilen, weil es etwas mit deinem und meinem Gesicht, respektive dem Bild davon, macht. Hans-Jörg Maron, was macht Clearview?
Clearview stellt ein System zur Gesichtserkennung her und verkauft das vor allem an Strafverfolgungsbehörden, also Polizisten, Polizeien, auch Geheimdienste und ähnliche Sachen. Und gegenwärtig scheint das Hauptverkaufsgebiet die USA zu sein, aber schon früher, in den letzten 12 Monaten, weiß man, dass sie auch Kunden überall auf der Welt und auch in der Schweiz gesucht haben.
Clearview verkauft nicht nur ein System, Clearview sammelt auch Daten, also Fotos von Gesichtern.
Genau, das ist das eigentlich Umstrittene an Clearview. Die Firma, die hat automatische Bots, die suchen dauernd soziale Medien ab, wie Facebook, Twitter, YouTube und so. Und dort finden sie Fotos, die User in ihre Accounts gestellt haben, und die werden einfach heruntergeladen, sofern sie irgendwo ein Gesicht zeigen. Die Bilder, die landen dann in der Datenbank von Clearview, zusammen natürlich mit dem Namen, der wahrscheinlich im Profil des Nutzers zu finden war, und dienen dann als Basis für diese Gesichtserkennung. Die Polizei, die kann dann nämlich ein Bild, beispielsweise von einer Sicherheitskamera, an Clearview schicken. Das Bild wird mit den gespeicherten Gesichtern verglichen, und wenn es einen Treffer gibt, dann spuckt das System alle sozialen Medienprofile des Betroffenen aus.
Wow. Und diese massive Sammlerei von biometrischen Daten, das ist auf Kritik gestoßen. Und was ist jetzt die Kritik?
Ja, wenn man sich das angehört hat, was ich gesagt habe, ist das, glaube ich, klar.
Stimmt, ein bisschen eine blöde Frage.
Ja, aber trotzdem, es dürfte wohl den wenigsten Usern bewusst sein, dass wenn sie etwas auf ihr Profil stellen, bei Facebook irgendwo, dass das einfach eine Firma herunterladen kann und für eigene kommerzielle Zwecke verwenden kann. Und im Fall von Clearview ist dieser kommerzielle Zweck natürlich auch besonders heikel, weil da können falsche Identifikationen vorkommen. Es ist nicht 100% sicher, dass das System immer einen Treffer ausspuckt, der auch stimmt.
Mhm. Aber die Kritik hat nichts genützt, oder? Clearview hat zu weite Fotos gesammelt.
Ja, ich möchte vielleicht noch sagen, Datenschützer haben gegen Clearview protestiert. Es gibt auch Klagen vor Gericht in den USA und in Kanada, soviel ich weiß. Aber daneben haben auch Facebook, Google, Twitter, YouTube und Venmo haben Clearview aufgefordert, sein Tun zu unterlassen und mit diesem Scraping genannten Fotosammelei aufzuhören.
Und hat das alles etwas genützt?
Genau, anscheinend, wie jetzt herauskommt, gar nicht. In einem Interview mit dem Tech-Magazin Wired hat der Gründer und Chef von Clearview jetzt stolz erklärt, dass man nun bereits 10 Milliarden Bilder zusammengekratzt habe. Und er scheint auch weiterhin davon auszugehen, dass die ganzen Klagen, alles was da gegen Clearview unternommen wird, keine Chance hat, einen Erfolg zu bringen.
Aber immerhin wollen die sich jetzt auf den US-Markt konzentrieren. Also sie ziehen sich ein bisschen aus den gefährlicheren Gefilden zurück.
Ja, ich denke, die denken, dass in Europa, gerade mit DSGVO und so, halt eher Strafen drohen als in den USA, wo auch viele Bundesbehörden wie das FBI das System bereits einsetzen. Mhm. Und so die große Hoffnung von Clearview scheint zu sein, so wie man aus den Aussagen des Gründers sieht, dass sich die Aufregung einfach schlicht legen wird, wenn man Fahndungserfolge vorweisen kann, die mit Clearview erzielt wurden. Er glaubt, dass die Leute lieber Menschen hinter Gittern sehen, als dass sie ihre Privatsphäre schützen wollen.
Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Ich bedanke mich fürs Zuhören.